Aber ich bitte Sie, das ist doch keine Musik. Töne vielleicht. Zufällig zusammengewürfelte Missklänge.
Zusammengewürfelt. Das ist gut. Eine hervorragende Beschreibung. Ja, zusammengewürfelte Musik.
Aber ich bitte Sie, das ist doch keine Musik. Töne vielleicht. Zufällig zusammengewürfelte Missklänge.
Zusammengewürfelt, das ist gut. Eine hervorragende Beschreibung. Ja, zusammengewürfelte Musik.
Also purer Zufall. Und das angesichts all der klassischen Harmonielehren oder auch der präzisen Konstruktionen eines Arnold Schönberg.
Aber Zufall ist doch auch Konstruktion. Der Zufall ist, das wissen wir seit dem 19. Jahrhundert, mathematisch kalkulierbar, und er ist endlich, wiederholt sich wieder und wieder, was beides auch für die Musik gilt, denn auch die Musik folgt mathematischer Logik und sie arbeitet mit Wiederholungen.
Wo bleibt da das Subjekt, der Mensch, das, verzeihen Sie solch altmodische Phrase, das Genie, Beethoven, Bruckner, Wagner, Gustav Mahler, der Aufbruch in Wien um 1900.
Wo Sigmund Freud die Psychopathologie des Alltagslebens schrieb und darin erklärte, dass der menschliche Zufall kein Zufall sei, sondern eine Äußerung des Unterbewusstseins. All die Fehler, die Fehlleistung.
Ich weiß. Die Geschichte zum Beispiel von dem, der bei einer Vorstandssitzung daran denkt, dass sein Firmenchef fett und widerlich sei und deshalb, als er seine Erfolgsmeldung abgeben muss, statt da kommt zum Vorschwein, sagt.
Kränkend. Denn Freud nahm den Menschen den Wahn, genialisch zu sein. Und die Dadaisten raubten den Künstlern deren Glauben ans Genie.
Na gut, was jedoch hat das mit dieser Musik zu tun?
An die Stelle der Magie von Kunst setzten sich die Dadaisten als kunstvolle Zauberer. Hans Arp zerschnitt zum Beispiel in Zürich beschriebene Seiten, schüttelte die Fetzen, warf sie auf den Boden und las sie als Gedichte neu zusammengesetzt auf.
Auflesen ist gut. Gut gewählt.
Und Marcel Duchamp zerriss beschriebene Notenblätter, steckte sie in einen Zylinder, schüttelte und zog sie der neuen Reihe nach als Komposition heraus. Um Missverständnisse zu vermeiden, nannte er das Stück Erratum Musicale. Musikalischer Irrtum.
Irrtum, Verirrung, eine Irrfahrt, ein Irrglaube, ein Irrer, uns in die Irre führen, mir fehlen die Wörter.
Jede Musik ist ein Irrtum.
Irrsinn.
Oder entsteht aus einem Irrtum.
Irrwahn.
Oder wird irrtümlich wahrgenommen als
Irrgang.
Wahrgenommen.
Irre.
Übrigens singen Irrlein. Die Stimmen in diesem Erratum musical die Wörterbuchdefinitionen der französischen Übersetzung des Wortes drücken.
So ein Blödsinn. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich hier während der ganzen Eisenbahnfahrt über solche Musik unterhalte.
Weil sie unterhaltsam ist. Weil die Musik unterhaltsam ist und weil Duchamp ein Stück geschrieben hat mit Hilfe der Spielzeugeisenbahn. Duchamp steckte einfach nummerierte kleine Bälle in einen Trichter, ließ eine Spielzeugeisenbahn so unter dem Trichter vorbeifahren, dass jeweils ein Ball in einen der Waggons plumpste. Und schon hatte er die schönste Zahlenfolge, die nur noch in Noten umgesetzt oder der Tastatur eines Instruments angeglichen werden muss.
Das ist ja ebenso ein Betrug wie das allwöchentliche Lottospektakel.
Ein Spektakel, das immerhin viele Zuschauer an sich bindet. Und dies gewiss nicht nur wegen des erhofften Gewinns, sondern auch wegen des Zahlenspiels.
Zahlen strahlen Magie aus. Die Magie des Zufalls und die der Musik. Denn Musik ist Zahl.
Übrigens brachte Duchamp in einer erweiterten Komposition dieses Werks auf 89 in sich variierbare Zahlen, was sehr viele Kombinationen ermöglicht. Spielbar nur noch von einem elektrischen Klavier.
Duchamp. Erlauben Sie mir die Frage. Duchamp. Das ist doch ein französischer Name.
Der eines französischen, 1887 geborenen Künstlers. Eines bekannten Malers übrigens, der beschloss, Pinsel, Farben und Leinwände aus dem Fenster zu werfen und die Kunst als Geste zu verändern. Etwa dadurch, dass er in einer angesehenen Pariser Ausstellung ein Pissoirbecken darbot. Und weil Kunst erst durch den kunstvollen Kontext, also durch Museen und Salons und die Signatur zur Kunst wird, hatte er das Pissbecken auch noch signiert. Mit einem englischsprachigen Pseudonym, Hermatt. Denn er lebte seit 1917 häufig in New York und gab dort zwei Zeitschriften heraus, The Blind Man und Wrong Wrong.
Und er war wirklich Dadaist?
Wer war schon Dadaist?
Gab es überhaupt Dada in Amerika?
Manche zählen Duchamp zeitweilig zu Dada, so wie auch die anderen, die sich in New York trafen. Man Ray, Francis Picabia oder Walter Conrad Arensberg, Arthur Craven und noch andere. Doch wir sind da. New York, die kulturloseste Stadt der 20er Jahre.
The New York Times, The Blind Man, The Tribune, Wrong Wrong, 391.
Was haben Sie sich für den Abend vorgenommen? Vielleicht könnte ich Sie begleiten.
Zumindest, wenn es nicht so schreckliche Musik gibt.
So schlimm kann es ja nicht werden, denn hier ist wirklich alles Unterhaltung. Also, am Abend gehe ich zu einigen kleinen Shows, dann treffe ich Catherine Dreyer und Alfred Stieglitz. Aber zuerst will ich Charles Ives zuhören, der heute im Studio selber Plattenaufnahmen macht und erstmals dabei singt. Das wird einmalig.
Charles Ives hat mit Dada doch nun wirklich nichts zu tun. Er, einer der größten und berühmtesten Komponisten Amerikas und so amerikanisch.
Das ist es ja gerade. Die amerikanische Musik hat immer die in Europa übliche Trennung von ernster Kunst oder Musik und populärer Kunst und Musik negiert. Hören Sie sich Virgil Thompson an oder eben Charles Ives. Selbstverständlich ist das ernste Musik, aber auch immer Unterhaltung.
Thank you.
New York Times, The Blind Man, Wrong Wrong, The Tribune. Charles Ives singt heute Abend höchst persönlich. Eine Originalaufnahme.
There's a time in many a life when it's dude of business and butter to your boy will do their part that people can live in a world where all will have the same their country, all without their country's aim, which is the word day for all. Hip hip hooray, you'll hear them say as they go through the fight and country. Brave boys are now in action. They are there, they will help to free the world. They are fighting for the right, but when it comes to might, they are there, they are there, they are there. The deputy says the allied queen to follow our heart. The boys be there, fighting hard, and then the world will shout the battle cry of freedom, chanting on a new campground. Chanting tonight, chanting on a new campground. Boys rallying round the flag of the people's new free world. Shouting the battle cry of freedom. When we're through this cursed war, all started by sneaking culture, making plays on men, goddamn it. Then let all the people rise and stand together and pray by humanity. Most wars are made by small, stupid, selfish boys and groups, while the people have no say. But there'll come a day, hip hip hooray, when they'll smash all dictators to the wall. Then it's build a people's world nation, whose right every honest country free to live its own native life. They will stand for the right, but when it comes to might, they'll be there, when the people, not the politicians, rule their own lands and rise, and to hear the whole universe shouting the battle cry of freedom, chanting on a new campground, chanting tonight, chanting on a new campground. For it's rallying round the flag of the people's new free world, shouting the battle cry of freedom.
Na? Und nun, à la Picabia, ich verkleide mich als Mensch, um nichts zu sein.
Alle Maler, die in unseren Museen hängen, sind Versager der Malerei. Man spricht nur von den Versagern. Die Welt teilt sich in zwei Kategorien von Menschen, die Versager und die Unbekannten. Die Malerei ist sowieso für die Zahnärzte gedacht. Meine Herren Künstler, macht euch vom Acker. Ihr seid nur eine Bande Pfaffen, die uns immer noch an Gott glauben lassen wollen. Und die Politiker wandern auf den menschlichen Mist. Es gibt übrigens Papageien, die Scheiße sagen können. Diese Vögel gefallen mir, denn sie sind ziemlich die einzigen, die das nicht komisch finden. Ich gebe jedoch die Hoffnung nicht auf, dass noch nicht alles vorbei ist. Es gibt einige Freunde und mich, die das Leben lieben. Ein Leben, das wir nicht kennen und das uns gerade deshalb interessiert.
Ein schrecklicher Typ, dieser Francis Picabia. Autor des schlechten Benehmens, kubanischer Diplomatensohn. Deserteur im Ersten Weltkrieg. Malt Maschinenbilder, immer Maschinenbilder, auf denen nur Maschinen zu sehen sind. Und sogar Menschen zu Maschinen werden. Und er schreibt Texte. Warum schreiben Sie eigentlich, Herr Picabia?
Ich weiß es wirklich nicht und hoffe es niemals zu wissen.
Außerdem ein Autonarr, fährt in den teuersten Limousinen durch die Welt, treibt sich in Paris, Zürich und New York herum, nennt sich selbst Funny Guy und ist 1917 doch schon 38 Jahre alt. Angeblich war er schon vor Dada ein Dadaist, dann während Dada ein Dadaist und schließlich seit 1921 kein Dadaist. In welcher Welt, um Himmels Willen, befinden wir uns eigentlich?
Wer mit mir ist, ist gegen mich. New York, 26. Januar 1917. Arthur Craven hat den transatlantischen Weg eingeschlagen. Er wird Reden halten, aber wird er wie ein Gentleman oder wie ein Cowboy gekleidet sein? Als er abfuhr, bevorzugte er die letztgenannte Ausrüstung und plante die Inszenierung eines eindrucksvollen Auftritts. Er wollte auf einem Pferd reiten und mit einem Revolver dreimal auf die Lichter schießen.
Noch ist hier alles ruhig und wir warten gespannt auf den Boxkünstler oder Künstlerboxer Arthur Craven. Auf den Mann, der in Barcelona gegen den Weltmeister im Schwergewicht Jack Johnson kämpfte und schon nach wenigen Sekunden durch nur wenige Wörter seinen eigenen K.O. bewirkte. Jetzt, mit einer halben Stunde Verspätung, erscheint Craven. Er trägt einen Koffer bei sich, murmelt betrunken, ja, sehr betrunken, einige Entschuldigungen. Nun öffnet er den Koffer und beginnt tatsächlich schmutzige Wäsche auszupacken. Und er fängt sogar an, sich zu entkleiden. Wärter greifen ein, Freunde helfen ihm, Damen der Gesellschaft kreischen.
The show goes on, Mr. Craven.
Ich konnte mir nie vorstellen, dass ein Mensch mehr Mensch als ich gewesen sein konnte. Ich wollte nicht aus Eitelkeit sterben. Ich sah schon, was ich den Geschworenen erzählen würde. Wenn ich in einer Zeitung las, die seit 30 Jahren verheirateten Eheleute X, wurde dieser Satz für mich tragisch. Es schien mir, dass es sich um mich handelte. In einem anderen Moment kam mir beim Betrachten von alten Eheleuten die Harmonie ihrer Existenz beneidenswert vor. Wenn ich ein englisches Magazin aufschlug und die Werbefotografie eines schönen jungen Mädchens mit schüchtern gesenktem Blick erblickte, überkam mich noch einmal mein ganzes Bedauern, nicht in England gelebt zu haben. Ich wünsche mir in der Geschichte die alten Glanzleistungen, die Taten von Königen, die Lüsternheiten von Königinnen und so weiter. Mit 10 Jahren meine Versuche mit Aeroplanen. Mit 17 Jahren wühle ich als Müßiggänger in Briefkästen. Die Briefe, die ich dort finde. Die ersten Straßenbahnen in Lausanne. Wenn meine Mutter kam und sich uns in ihrer Balltoilette zeigte, ich war an alle Kinder verliebt und hatte Angst, dass sie hässlich werden.
Red shirt, red to die for love, they delight in fighting duels.
Als ich nach einer langen Periode schrecklicher Faulheit fieberhaft darauf sann, wie ich sehr reich werden könnte, mein Gott, wie oft träumte ich davon, also wieder einmal beim Pläne-Schmieden war und mich immer mehr für den Gedanken erwärmte, auf unredliche Weise zu Reichtum zu kommen, und zwar, was niemand vermuten wird, durch die Poesie, denn immer schon habe ich versucht, die Kunst als Mittel und nicht als Zweck zu betrachten, sagte ich mir fröhlich.
Stopp, 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 stopp! Was wird aus ihm werden, aus diesem Boxer Craven?
André Breton, der französische Dadaist und spätere Direktor der Surrealisten, schrieb:
1919 wird Craven als Lehrer für Leibeserziehung an die Sportakademie von Mexiko gerufen. Er bereitet eine Vorlesung über ägyptische Kunst vor. Seine Spur verliert sich bald darauf im Golf von Mexiko, auf den er sich des Nachts auf einem der leichtesten Boote hinausgewagt hatte.
Und man wird nie seine Leiche finden. Musik von Edgar Varèse, der zwar nicht zu Dada gehörte, aber 1919 in New York das New Symphony Orchestra gründete.
Aber ich bitte Sie, wir sind schließlich in New York, an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika, und Sie führen mir nur Franzosen, Kubaner und sonstiges Gelichter vor. Dada Amerika ohne Amerikaner?
Sie möchten, dass ich Ihnen einen waschechten Amerika-Dadaisten biete?
Ich bitte darum.
Wie wäre es mit Woodrow Wilson?
Dem amerikanischen Präsidenten unserer Zeit? Das ist ungeheuerlich.
Was könnte dadaistischer sein als ein amerikanischer Präsident? Theaterdonner, Westernfilm, Skandal, Betrug und so weiter. Zum Beispiel. Außerdem haben die Berliner Dadaisten immerhin ein ganzes Dada-Manifest der Regierungserklärung von Präsident Wilson entnommen, allerdings mit der Veränderung einiger Wörter.
Jedoch hat ein amerikanischer Präsident materielle Folgen, was Dada nie erreichen wird.
Gut, dann nehmen wir einen richtigen Dadaisten, Man Ray.
Den Fotografen?
Der aber auch Assemblagen zusammenstellt. Montagen von unpassenden und unpässlichen Gegenständen, die er verbrüdert oder verschwistert. Etwa ein Bügeleisen mit einer Reihe von Nägeln darunter. Oder ein Objekt aus ineinandergehängten Kleiderbügeln, woraus also Bügelbügel oder Kleiderbügel-Kleiderbügel entstehen. Die Gegenstände verlieren ihre Funktion, werden selbstgenügsam oder drehen sich in ihr Gegenteil um. Außerdem aber bleibt Man Ray der Avantgarde-Fotograf, der nicht nur durch seine eleganten bis witzigen Aktfotos berühmt ist, sondern auch durch seine Aerografien, Luftbilder.
Ich suchte nach etwas ganz Neuem. Etwas, wozu man weder Staffelei und Pinsel noch anderes Zubehör eines herkömmlichen Malers benötigte. Die Idee kam mir in meinem Büro, wo ich eine Spritzpistolenausrüstung mit Luftpumpe und Geräten bekam, um die beim Ablegen großer Farbflächen anfallende Arbeit zu beschleunigen. Man konnte damit sehr viel schneller und leichter arbeiten als mit der Hand. Wenn genaue Formen verlangt waren, wurden Schablonen zur Abdeckung der Bereiche ausgeschnitten, die nicht besprüht werden sollten. Es war ein Verfahren, das bei der Reklame allgemein verwendet wurde. Im Umgang mit der Spritzpistole war ich bald sehr geschickt und so wollte ich gerne wissen, ob ich sie für meine eigenen Gemälde verwenden könnte. Nach Dienstschluss blieb ich im Büro, um einige Versuche mit meinen Zeichnungen zu machen. Schließlich installierte ich einen gemieteten Druckluftbehälter auf meinem Speicher und brachte die Spritzpistolen nach Hause, um mit ihnen zu arbeiten. Das Ergebnis war erstaunlich. Die Blätter hatten fotografische Qualität, obwohl die Themen alles andere als gegenständlich waren. Ich begann vielmehr mit einer ziemlich genauen Vorstellung einer Sache, die ich gesehen hatte. Aktfiguren, einem Interieur, einem Ballett mit spanischen Tänzern oder sogar den Gegenständen, die mich umgaben und die ich als Abdeckung benutzte. Das Resultat war fast immer eine nahezu abstrakte Zeichnung. Es war aufregend, ein Bild zu machen und dabei kaum die Oberfläche zu berühren. Ein rein geistiger Akt.
Außerdem existiert von Man Ray jenes ungeheuerliche Foto einer sitzenden nackten Frau von hinten, deren mit einem turbanähnlichen Kopftuch bedeckter Kopf nach links schaut und deren Gesäß sich auf der Sitzfläche wölbt. Alles in Großaufnahme. Und mitten auf dem Rücken, rechts und links neben der Wirbelsäule je ein Violinschlüssel, so als sei diese Frau ein Instrument, einladend, mit ihr zu spielen. Äußerst wagemutig.
Dada ist auch in New York eine Männergesellschaft. Und Francis Picabia schreibt an Man Ray.
Mein lieber Man Ray, Sie haben verstanden, dass Umarmungen für die Liebenden und nicht für die Familie da sind.
The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. Square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. Tiffany's. Cartier. Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it. Time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend. It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend. I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. I think affairs that you must keep with Sonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back stiff knees, you stand straight as deep.
Ein Amerikaner gefällig? Walter Conrad Arensberg zum Beispiel.
Ich, Walter Conrad Arensberg, ein amerikanischer Poet, erkläre, dass ich gegen Dada bin und darin die einzige Möglichkeit sehe, für Dada zu sein. Für Dada, für Dada, für Dada.
Immer in sich kontrovers. Der organisierte Kampf gegen die herrschende Logik, gegen Gesetzestreue, Stumpfsinn, Ableitungen und Kurzschlüsse. Weshalb Arensberg behauptet, Dada sei amerikanisch.
Ich bin verpflichtet, meine Enttäuschung und gleichzeitig meine Freude über Dada einzugestehen. Den Repräsentanten alles dessen, was auf der Welt jung, lebendig und sportlich ist. Dada, dessen Religion nicht aus einer an blinder Entzündung erkrankten Kathedrale kommt. Dada ist amerikanisch.
Übrigens erleben die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Ersten Weltkrieg eine brutale Wirtschaftskrise. Viele werden arbeitslos. Hungern, streunen durch die Städte.
Und seit dem 16. Januar 1920 gibt es die Prohibition. Die Prohibition, jenes strikte Alkoholverbot, an das sich niemand hält. Bevor ich es vergesse, Marcel Duchamp wird irgendwann über Walter Conrad Arensberg sagen.
Er war ein sehr netter Junge, ursprünglich ein Dichter, ein Harvard-Absolvent, der genug zum Leben hatte und in der Art der Imagisten dichtete. Damals gab es in New York eine Schule der Imagisten, die zu einer Gruppe amerikanischer Dichter gehörten, die ich seinerzeit kannte. Arensberg, dieser arme Kerl, hatte einen schwierigen Charakter. Er war ein wenig älter als ich, wenn auch nicht viel. Er wurde weder schnell noch vollkommen als Dichter anerkannt. Die Poesie ekelte ihn bald an und er hörte um 1918 oder 19 auf zu schreiben. Er hatte ein fantastisches Hobby, Kryptographie. Es bestand darin, die Geheimnisse von Dantes göttlicher Komödie und in den Theaterstücken das Geheimnis Shakespeares aufzudecken. Sie wissen die alte Geschichte, wer ist Shakespeare und wer ist es nicht. Er hat sein ganzes Leben darauf verwandt. Arensberg schrieb über Dante ein Buch, das er auf eigene Kosten drucken ließ, da es fraglos kein Verleger tun wollte. Dann gründete er eine Gesellschaft, die Francis Bacon Stiftung oder irgendetwas dieser Art, um zu beweisen, dass es wirklich Bacon gewesen war, der die Stücke Shakespeares geschrieben hatte.
Dadamerika entstand vor Paris Dada und entwickelte seine ersten zaghaften Versuche noch vor Zürich Dada.
In Alfred Stieglitz Galerie 291.
In der dieser Fotograf Stieglitz unter anderem Picasso, Brancusi, den italienischen Futuristen Severini und eben auch den Francis Picabia ausstellte.
Ohne jemals Dadaist gewesen zu sein oder sein zu wollen.
Jedoch war er Finanzier und Herausgeber der Zeitschrift 291, die Picabia jetzt als 391 fortsetzt.
Er wurde also ausgenutzt.
Ein bisschen vielleicht. So wie die Europäer nun mal zu den scheinbar reicheren amerikanischen Verwandten fahren, um an denen zu profitieren und sie zu unterhalten.
Ja, die haben viel Geld, die Amerikaner. Und sie kaufen Kunst. Heute alles, was gut und teuer ist. Zum Beispiel alles von Dada. Riesige Dada-Archive wird es bald in Amerika geben, begonnen durch Personen wie Stieglitz, Arensberg oder Catherine Dreyer.
Über die Man Ray schreibt:
Ich wurde von einem Dienstmädchen in einen Raum gebracht, den Bücher und moderne Bilder zumeist Expressionisten begrenzten. Hier und da stand eine Skulptur auf einem Podest. Duchamp kam an und wenig später trat die Gastgeberin ein, Catherine Dreyer. Sie war eine große blonde Frau mit einem ehrfurchtgebietenden Gesicht. Ich wurde vorgestellt, und sie kündigte an, Tee würde serviert. Ich suchte in der Tasche nach meiner Pfeife, entschied mich aber nicht zu rauchen. Die Wohnung blitzte, war fleckenlos, ohne Anzeichen eines Aschenbechers. Der Teewagen wurde hereingerollt und der Tee wurde so formell wie in einem englischen Interieur gereicht.
Immerhin eine Frau in dieser dadaistischen Männerriege. Aber leider steht sie da ein bisschen verständnislos gegenüber.
Dennoch hat sie, ich las es gestern in einer Zeitschrift, heute gemeinsam mit Marcel Duchamp und Man Ray die Société Anonyme gegründet.
Wann?
Heute. Am 29. April 1920.